habe gedacht, was für einen Anspruch hat ein Red Bull? Mein Geist und mein Körper zu beleben, mein ganzes Menschsein, das ist übrigens das biblische Menschenbild. Wir sind aus zwei Materien geschaffen, sage ich jetzt mal, aus einer fassbaren, greifbaren Materie, dem Körper. Auch all das, was man anlangen kann und vielleicht nicht sieht, aber der, der euch dann vielleicht mal aufschneidet oder so, der sieht es dann gleich, oder? Man nimmt es wahr. Alle Organe, alles, was unseren Körper ausmacht. Und alles Unsichtbare, was die Bibel als Geist bezeichnet. Allerdings ist die Bibel auch nicht ganz konsequent in dieser Begrifflichkeit. Ich komme dann nachher nochmal darauf zurück. Und das Red Bull hat jetzt also den Anspruch, die Ganzheit von meinem Menschsein zu beleben. Und ich bin ins Auto eingestiegen und habe gedacht, oder mir ist so der Kopf oder der Satz durch den Kopf geschossen, der den Anspruch haben darf, ist der Heilige Geist. Weil er mein Geist und mein Körper beleben will. Er ist der Lebensgeber. Und dann hat die Büchse eben angefangen zu predigen. Ich lasse sie da stehen und ich nehme sie auch die nächsten paar Predigten mit, die wir zu diesem Thema werden haben, weil um das geht es. Der Heilige Geist will unseren Geist und unseren Körper beleben. Ja, und jetzt ist ja die Frage, wenn man über den Heiligen Geist predigt, wo fängt man an? Man kann zuvorderst anfangen, im Alten Testament schon der erste Vers oder die ersten Vers redet vom Geist Gottes. Ich habe einen anderen Weg gewählt. Ich habe mich entschieden, mich auf Jesu Wort zu konzentrieren, wo Jesus mit seinen Jüngern über den Geist Gottes redet. Und ich mute euch heute einen grossen Text zu, einen langen Text. Wir werden dann nachher nicht ganz Vers für Vers durchgehen. Wir werden ihn ein bisschen neu sortieren. Ihr werdet es dann sehen. Er sortiert sich eigentlich selber neu. Wir müssen ihn gar nicht selber sortieren. Aber wir möchten ihn zuerst lesen, weil ich glaube, es ist ganz zentral, dass man so Texte im Zusammenhang lesen. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer, da ist das Wort Parakletos, einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen, und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Dann fragt er ihn Judas, der andere Judas, nicht Judas Iskariot, Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch doch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Es geht dann noch weiter, aber wir lassen es für den Moment. Ich will einsteigen mit dem ersten Vers, mit dem Vers 15. Es ist ja ein gewaltiger Text, auch ein sehr kompakter und reicher Text. Haben wir so überlegt, eigentlich müsste ich euch jetzt eine halbe Stunde in die Stille schicken und sagen, kommt in einer halben Stunde nochmal und dann reden wir miteinander über den Text. Macht das heute Nachmittag, nehmt euch die Zeit oder lasst euch von diesem Text begleiten in den nächsten Wochen. Jesus fängt an, ich habe es schon blau markiert gehabt, mit dem Satz, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ich habe mich gefragt, warum fängt er, oder warum sagt er das immer wieder, warum redet er von Liebe, warum redet er von diesen Geboten, wenn er vom Heiligen Geist redet. Und das scheint Jesus sehr wichtig zu sein, weil er wiederholt es auf verschiedene Art immer wieder. Er sagt es im Vers 23 nochmal, wenn jemand mich liebt, so wird er meine Worte halten. Das scheint Jesus ganz wichtig zu sein. Oder er kehrt es dann nachher auch um. Nein, das habe ich da noch nicht. Wir gehen mal da weiter. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, also da kehrt er es um. Der liebt mich. Warum ist das Jesus so wichtig? Ich habe mir Gedanken gemacht oder habe mich gefragt, passen denn Gebot und Liebe überhaupt zusammen? Das ist ein Gedanke, der mich gerade in der Kindererziehung ganz oft beschäftigt. Weil wir haben einige Regeln zu Hause. Wir haben einige sogenannte, sage ich jetzt mal, Gebot oder auch Verbot oder halt Anweisungen, die wir brauchen in unserem Familienleben. Und als Mutter erwarte ich natürlich, dass meine Kinder sich daran halten. Also ich erwarte gehorsam. Warum? Weil ich weiss, dass es unser Miteinander sehr viel einfacher macht. Für die Kinder und für mich. Weil ich weiss, dass man so eine gewisse Ahnung könnte aufrechterhalten. Weil wenn meine Kinder heimkommen, dann kommen sie rein und dann fällt mal alles auf den Boden. Der Schulrucksack und die Schuhe und die Jacke und alles liegt einfach am Boden. Und dort bleibt es. Kann man so machen. Aber spätestens dann, wenn Gäste kommen und alle nicht die erste Stegenstufe können erreichen, weil sie über alles einsteigen müssen, finde ich, es ist nicht ganz okay. Und es ist auch nicht okay, dass wenn ich die Stegen abkomme, alles mag aufräumen. Weil erstens habe ich es dort nicht hergerührt und zweitens, es ist einfach geringer, wenn es nicht dort liegt, oder? Jetzt, der Wille von meinen Kindern ist das nicht, das Zeug aufzuräumen. Also gehorsam ist nicht das, was ihnen jetzt gerade so als erstes entgegenkommt, aber wenn man Wikipedia liest zum Thema Gehorsam, dann heisst das, Gehorsam bedeutet die Unterordnung unter den Willen einer Autorität. Ich bin die Autorität, ich habe den Willen, dass aufgeräumt wird. Das Befolgen eines Befehls, das Erfüllen einer Forderung oder das Unterlassen von etwas Verbotenem. Das ist Gehorsam, das ist das Erfüllen von Gebot. Hat relativ wenig mit Liebe zu tun, so finde ich. Man kann zwischen freiwilligem und erzwungenem Gehorsam unterscheiden. Spannend, oder? Wenn meine Kinder nach dem Essen aufstehen und spielen wollen, dann ist das ihren Wille. Wenn ich sage, es wird gewartet, bis wir fertig sind und dann räumst du den Teller ab und stellst ihn in die Abwaschmaschine, dann ist das mein Wille. Und ich muss ihn ganz oft aufzwingen. Weil wenn ich es nicht nochmal sage und sie nicht nochmal zurückpfeife, dann machen sie etwas anderes. Also es ist relativ wenig von freiwilligem Gehorsam da. Gehorsam kann von einer rein äußerlichen Handlung bis zu einer inneren Haltung reichen. Ich muss meiner Tochter da ein Kränzchen winden, sie hat das nämlich verstanden. Bei ihr ist das zu einer inneren Haltung geworden. Man räumt einfach ab. Das gehört dazu, man macht es so. Aber sind wir bei Liebe an diesem Punkt? Ich merke, es gibt einen Unterschied Das merke ich dann, wenn ich meine Kinder vielleicht außerhalb von diesen Regeln, die wir haben, einen Auftrag gebe oder eine Aufforderung habe und sage, könntest du mir rasch das und das machen? Und wir haben in der letzten Zeit so ein bisschen angefangen, dass ich gesagt habe, du kannst dir einen Hack verdienen, eine Umarmung. Und gerade unseren Kleinsten, der springt total auf das an. Und es geht mir nicht darum, ihm eine Umarmung zu geben, weil er das gemacht hat. Wir haben auch über das geredet. Ich habe ihm gesagt, wenn du es mir zulieb tust, aus Liebe zu mir, dann möchte ich die Liebe gerne erwidern. Und wie kann ich das besser als mit einer Umarmung? Und ich glaube, er hat dort etwas angefangen zu verstehen. Wenn ich etwas aus Liebe tue, dann ist das ganz eine andere Motivation, ist ganz ein anderes Miteinander, wie wenn ich es tue, weil ich es muss. Und jetzt sagt Jesus, wer meine Gebote hält, der liebt mich. Und er sagt noch, und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Also seine Gebote, das, was er sagt, sind nicht meine Worte, sondern ihr hört da das Wort vom Vater. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Also er bringt eigentlich zum Ausdruck, dass er seinen Wille schon bereits total untergeordnet hat aus Liebe, seinem Vater. Dass er genau das lebt. Und jetzt zeigt er, wer sich an meine Gebote hält und sie folgt, der liebt mich wirklich. Das ist das, was sich Jesus wünscht von uns. Und ich habe ganz lange gebraucht, persönlich, um den Zusammenhang zwischen der Liebe und Gottes Gebot zu verstehen. Weil die Frage nach der Autorität von Gott, die stellt sich, hat sich für mich wenig gestellt. Es war für mich wie klar gewesen. Gott ist die Autorität. Warum? Weil er mein Vater ist, weil er mein Schöpfer ist und weil er sein Geschöpf ja am besten kennt und darum auch weiss, welchen Rahmen das mir gut tut. Die Frage habe ich mir irgendwie nie gestellt. Ist das gut oder ist das nicht gut, die Gebote einzuhalten? Ich habe das irgendwo wollen. Und gleich war in mir drin die innere Überzeugung gewesen, wenn ich es nicht mache, dann genüge ich nicht. Wenn ich meinen Teil nicht leiste, dann fließt kein Segen. Wenn ich mich nicht genug anstrenge, dann kann ich ja die Gebote alle gar nicht einhalten. Und ich habe dann immer meine Frage oder meine Liebe auch in Frage gestellt, mich gefragt, was heisst denn das jetzt? Und dann habe ich gemerkt, dass Gott nicht unseren Gehorsam will aus rein intellektuellem Verständnis, weil ich das verstanden habe, dass das richtig und gut ist, sondern aus Liebe zu ihm. Und dass das ganz eine andere Motivation ist. Ich möchte seine Gebote halten, weil ich so möchte leben, wie es ihm Freude macht. Weil ich ihm möchte mit meinem Leben eine Freude sein. Und ich habe dann als Nächstes gemerkt, selbst wenn ich das möchte und verstanden habe, das Umsetzen ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und selbst wenn ich mir alle Mühe gebe, dann schaffe ich es nicht. Und darum geht es da an dieser Stelle weiter. Jesus weiss das. Gott weiss das, dass wir das aus eigener Kraft nicht können. Das ist übrigens das Denken vom Alten Bund, das Denken vom Alten Testament, die Gebote, die da sind, die müssen wir einhalten. Und das ist eine Instanz von außen, die muss Einfluss nehmen auf mich. Aber wenn sie nicht mit der Liebe kombiniert ist, und darum war das erste Gebot die Liebe, dann bleibt das leer. Darum ist Volk Israel immer wieder davor gelaufen, darum haben sie immer wieder so Blödsinn gemacht, weil es bei einer rein äußerlichen Einhaltung von diesen Geboten geblieben ist. Und Jesus weiß das und darum sagt er im nächsten Vers, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird, und ich werde ihn darum bitten. Er weiß, Jesus weiß, dass wir das aus eigener Kraft nicht können. Und darum sagt er, ich schicke euch einen anderen Helfer. Einen anderen, der aber gleich ist wie ich. Sozusagen mein Stellvertreter. Und da braucht er eben den Begriff von Parakletos, wo Beistand, Helfer, Anwalt, Fürsprecher bedeutet. Das brauchen wir. Das hat Jesus gewusst. Jesus hat selber so gelebt. Jesus hat selber all das nur können tun, weil er den Heiligen Geist hatte. Im Vers 10, im Abschnitt vorher, lesen wir nämlich: Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Wie? Durch den Heiligen Geist. Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selber. Wieder die Einheit. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich und es ist alles sein Werk. Jesus hat genau so gelebt. Er hat sich bis ins letzte Pünktli an das Gebot vom Vater gehalten. Und er hat das können, weil er in dieser vollständigen Einheit mit dem Vater gelebt hat. Und dann beschreibt er ihn näher, er sagt, er, also der Vater, wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus sagt da seinen Jüngern, ihr kennt ihn. Wie viel haben sie schon erlebt mit dem Heiligen Geist? Noch nicht wahnsinnig viel. Sie haben noch nicht wahnsinnig viele Erfahrungen gemacht. Wir lesen an ein paar Stellen, dass der Heilige Geist über sie gekommen ist und dass sie in seiner Kraft dann gewirkt haben, Wunder und Zeichen. Und meine Frage oder die Frage an uns ist, kennst du den Heiligen Geist? Ich glaube, das ist die Frage, die Jesus heute Morgen uns stellt. Kenne mir den Heiligen Geist? Ich höre nämlich immer wieder genau das, was auch Brigitte erwähnt hat. Ich kenne den Heiligen Geist gar nicht recht. Ich weiß gar nicht, wer er ist. Oder es ist irgendwie so ein bisschen suspekt. Ja, der Vater, der Sohn sind mir vertraut, aber der Heilige Geist, ich weiß auch nicht so recht. Aber Jesus spricht da seinen Jüngern zu, ihr kennt den Heiligen Geist. Und die Frage ist, könnte es sein, dass er heute Morgen neben dieser Frage, kennst du den Heiligen Geist, uns auch zuspricht und sagt, ihr kennt den Heiligen Geist. Warum? Wir gehen nochmal zurück in den Abschnitt vorher. Da sagt einer von den Jüngern, oder fordert einer von den Jüngern Jesus auf und sagt, Herr, zeige uns den Vater und es ist uns genug. Mehr als Gott zu erkennen, brauchen wir nicht. Und was sagt Jesus? So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Auf die Frage, zeig mir den Vater, sagt er, du kennst mich immer noch nicht. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Und ich bin der tiefen Überzeugung, weil wir es mit einem dreieinigen Gott zu tun haben. Wenn wir Jesus anschauen, wenn wir den Vater anschauen und sie kennen, dann kennen wir den Heiligen Geist. Er ist in seinem Wesen, in seiner Art genau der gleiche. Und wenn du sagst, ich kenne den Heiligen Geist nicht, dann schau Jesus an. Schau den Vater an. Und du wirst ihn kennenlernen. Ich glaube, dass Jesus uns heute Morgen würde sagen, so lange bin ich schon bei euch und ihr kennt mich nicht. Ihr kennt meinen Geist nicht. Und Jesus Der Vater und der Heilige Geist sind einfach nicht zu trennen. Er sagt da, aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und schon Vers später sagt er, ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Also er redet vom Heiligen Geist und sagt, ich komme zu euch. Und dann sagt er im Vers 20, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in ihm. Jesus im Vater, der Vater in ihm, und weil Jesus in uns ist, durch den Heiligen Geist, ist Gott in uns. Es verwebt sich alles. Und dann im Vers 23 heißt, Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und der Heilige Geist wird zu ihm kommen. Nein, wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Ja, durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der, der in uns wohnt. Und in ihm der Vater und der Sohn. Und was heisst das jetzt? Was heisst, dass in uns wohnen? Ich habe euch da nochmal die Zeichnung, die ich da vorne schon habe. Ich tue das der Anarasch ergänzen. Die zwei Materien, unsichtbar und sichtbar. Dass wir da wieder gleich weit sind. Wenn wir uns fragen, wie wohnt der Heilige Geist in uns? Dann müssen wir realisieren, im Unsichtbaren, in unserem unsichtbaren Sein, das uns als Menschsein ausmacht, in unserem Geist, in unserer Seele, ist der Geist der Teil in uns, der alles Göttliche versteht. Wo die Verbindung zum Vater ist, wo die Verbindung zu Gott ist. Und durch die Seele begreift der Mensch sich selber, die Welt in sich. Die Seele umfasst nämlich alles, unser Fühlen, unser Denken, unser Willen. All das, was wir da oben irgendwo anordnen und denken, da oben ist unser Geist und unser Hirn und unser Denken. Da redet die Bibel von der Seele. Und vor dem Sündenfall ist der Heilige Geist eingehaucht worden, hat Leben gebracht in den Menschen. Und der Geist ist in direkter Verbindung mit dem Vater gsi und das war eine komplette Einheit gsi. Eine Nähe, ein Miteinander, es prägt sie in einer Art und Weise, wie wir es uns gar nicht mehr vorstellen können. Und durch den Sündenfall, was ist eigentlich passiert? Der Heilige Geist hat sich zurückgezogen. Die Verbindung zu Gott war unterbrochen und der geistliche Tod ist im Mensch eingezogen. Er hat wegen dem immer noch denken und immer noch fühlen, hat immer noch einen Willen gehabt. Aber der Geist, wo die Verbindung ist und zum Vater und ihn erkennt, alles göttlich erkennt, der ist weg gewesen. Das ist nach dem, oder durch den Sündenfall passiert. Und was passiert? Oder wie kommt das zurück? Einzig und allein das Anerkennen von dem, dass das unsere Realität ist, die Gottesferne. Und dass Jesus die Verbindung wiederherstellt. Also durch meinen Glauben an Jesus Christus anerkennen von seinem stellvertretenden Tod am Kreuz und in Anspruch nahm. Von dem Tod für mich selber. So kommt der Heilige Geist in mein Leben. Und in dem Moment wohnt der Geist Gottes in mir. Und das ist nicht einfach nur etwas. Die Bibel redet an dieser Stelle von vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Ich habe das lange nicht verstanden, weil Schuld habe ich ja immer noch in meinem Leben gehabt. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wo ist denn das Neue? Und ja, wie wird das fassbar? Bis ich verstanden habe, Mein Geist ist neu, komplett erneuert durch den Heiligen Geist in meinem Leben. Das ist nicht nur ein bisschen Flickwerk an meinem Geist, ein bisschen Renovation. Wenn du von so Wörtern reden willst, dann musst du von Restauration reden. Wiederherstellen vom ganz Ursprünglichen. Das ist da passiert. Und die Verbindung zum Vater durch den Geist ist wiederhergestellt. Und das ist der erste Anfang. Weil nachher geht es darum, dass der Heilige Geist unser Denken, unser Wählen, unser Fühlen anfängt zu beleben und bestimmen. Der Heilige Geist, der Geist und Körper belebt. Das heisst, der Heilige Geist wird immer mehr Raum in mir gewinnen, wird alles wiederherstellen. Mein Denken, dass ich denke nach Gottes Art, dass ich fühle, wie Gott fühlt. Dass ich nicht von meinen Gefühlen bestimmt bin, sondern von Gottes Fühlen. Dass mein Wille sich ihm unterordnen kann. Nicht unter Druck, weil ich muss. Sondern weil der Heilige Geist immer mehr Raum bekommt. Ja, ich habe den Heiligen Geist, aber wie viel hat der Heilige Geist von mir? In diesem Bereich. Über das müssen wir in einer anderen Predigt nachdenken, da machen wir sicher fertig weiter. Aber er möchte uns ganz durchdringen. Und dann sagt Jesus als Abschluss, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ab dem Moment wird der Heilige Geist zu unserem Lehrer. Die Gebote sind nicht mehr außerhalb von uns. Gott selber ist mit seinem ganzen Wesen als Licht, als Kraft, als Friede, als Stärke in uns. Und er möchte das freisetzen in uns. Er möchte das aufleuchten lassen. Er ist da. Und darum sagt Jesus, das ist mir erst jetzt bewusst worden, vorher, eigentlich so im Einstieg, und auch beim Lesen von der Brigitte und dort Lieder. Im nächsten Vers macht Jesus weiter und sagt, ich lasse euch ein Geschenk zurück. Der Heilige Geist, oder? Meinen Frieden. Steht da, nicht Heilige Geist. Also, es meint natürlich der Heilige Geist, weil der Heilige Geist Teil ist von dem. Weil der Heilige Geist selber der Frieden ist. So ist es eigentlich besser formuliert. Ich lasse euch ein Geschenk zurück. Meinen Frieden. Also, der Heilige Geist ist der Frieden in uns drin, in jedem Bereich von meinem Leben. Und dort, wo wir in Unfrieden sind, mit uns selber, mit unserem Körper, mit unserem Denken, mit unserem Fühlen, unserem Wollen, ist das ein Ausdruck von dem, dass der Heilige Geist mit seinem Frieden da noch nicht eingezogen ist. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Der Heilige Geist in uns, das Kennzeichen dafür, ist Frieden und dass wir keine Angst mehr haben. Und ich möchte abschließen, weil der Heilige Geist unser Lehrer ist, mit dem Abschnitt aus 1. Korinther 2. Es heißt in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Liebe, Gebot, Heilige Geist, wir können es uns nicht vorstellen. Der Heilige Geist, die Dimension, wo Gott da in unser Leben einlegt. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Was für ein Geheimnis. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Wenn wir Gott besser kennenlernen wollen, wenn wir von seinem Wesen durchdrungen sein wollen, dann müssen wir den Heiligen Geist kennen. Wir können nicht Christ sein ohne den Heiligen Geist. Sind wir ja auch nicht, er wäre ja da. Aber er muss es durchdringen können. Es muss da sein. Nur Gottes Geist ist dazu imstande, denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, also durch sein Denken, Fühlen, Wollen, eben das ist das, was ich vorher gesagt habe, die Bibel ist nicht immer ganz konsequent, aber sie meint das da. Genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Die Geheimnisse von Gott, die kennt der Geist. Er ist Gott und er will sie uns zeigen. Niemand sonst hat sie je ergründet, außer dem Heiligen Geist. Und er will sie uns offenbaren. Sagt ja auch Jesus in dem Text beim Johannes. Ich will mich offenbaren. Meine Jünger will ich mich offenbaren. Die Geheimnisse von Gott, die Fülle, die will ich offenbaren. Was es bedeutet und wie das weitergeht, da werden wir uns am nächsten Sonntag Gedanken machen. Brigitte hat schon gesagt, man kann nachher auch noch Fragen stellen, vielleicht auch weiterführende Fragen, die er gerne geklärt hat in einer nächsten Predigt. Wir singen jetzt das Lied «Geist des Vaters». Da heisst es «Geist des Vaters, du durchdringst mich. Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich.» Wenn du eine Sehnsucht hast nach dem Frieden, wenn du eine Sehnsucht hast nach dem, dass Gott dich mehr, sich mehr dir noch offenbart, seine Geheimnisse dir zeigt, dann sing das Lied als ein Gebet. Heiliger Geist, komm. Geist des Vaters, komm, erfülle mich. Amen.